是中国。
Darum China, der China-Podcast aus Thüringen.
Herzlich willkommen beim Podcast Darum China. Ich bin Lina Schlüter und bei mir sind heute zwei Personen, die die Chance genutzt haben, an einer neuntägigen Reise mit dem Fokus Innovation in China teilzunehmen. Das sind Sabine Milde vom Landespatentzentrum Thüringen, abgekürzt PATHON. Von zu Hause ist sie Juristin mit Spezialisierung gewerblicher Rechtsschutz. Und zum anderen haben wir hier Immo Feine vom Projekt Nucleus an der Uni Jena. Und er kümmert sich als Innovationsmanager um den Transfer innovativer Ideen aus der Wissenschaft in die Wirtschaft und zur regionalen Entwicklung. Die Reise, an der sie teilgenommen haben, wurde von der RWTH Aachen organisiert und auch betreut. Die Reise ist zum Großteil durch das BMFTR im Rahmen des Aufbaus regionaler China-Kompetenzen gefördert und bezahlt worden. Unser Motto ist ja Darum China. Ihr beide wart vorher noch nicht in der Volksrepublik da, zunächst allgemein. Hat sich die Mühsal der Reise gelohnt? Und welche zwei Ereignisse oder Eindrücke sind am prägendsten für euch und haben so einen Aha-Moment? Darum China. Sabine, willst du anfangen?
Ja, dann fange ich gerne an. Die zwei prägendsten Eindrücke waren zum einen, wie weit die Digitalisierung dort fortgeschritten ist, aber auch wie die Menschenmassen friedlich da interagieren. Und der Gegenpol war ein bisschen beängstigend, und zwar die Überwachung, die stattfindet. Vom Flughafen an bis in die Universitäten rein, die wir besucht haben, Zugfahrten und so weiter, ist man permanent überwacht worden. Und diese zwei Pole haben eigentlich bei mir den nachhaltigsten Eindruck allgemeiner Art hinterlassen.
Für mich hat sich die Reise auf jeden Fall gelohnt, ja. Ich hatte die Mühen gar nicht so vor Augen. Ich war noch nicht in China. Ich war richtig gespannt, wie China sein wird, weil ich es ja nur aus Erzählungen kannte oder aus Filmen. Und ja, für mich war es total überwältigend. Es fing ja bereits im Flughafen an mit technologisch fortgeschrittenem Check-in, mit Fingerabdrücken. Da geht vielleicht Überwachung los. Also die Fingerabdrücke sind schon genommen, überall sind Kameras. Die Polizeikräfte, ja, die waren sichtbar, man ist interviewt worden. Aber ja, es war modern, es war innovativ, es war alles sauber und so sind wir da in China empfangen worden.
Wie seid ihr dann im alltäglichen Leben damit rumgegangen? Es heißt, überall stehen Kameras auf den Straßen, in den Gebäuden.
Also ich muss sagen, hinsichtlich der Überwachung habe ich es nach einer Zeit wirklich nicht mehr gemerkt. Also man gewöhnt sich dran. Ich musste dann immer wieder aktiv auch mal auf die Kameras, auch im Hotel und so weiter gucken. Das ist so im Hintergrund, aber man merkt es gar nicht mehr. Und die andere Seite, über die ich dort auch in China mehr nachgedacht habe, ist, es bringt natürlich auch ein Sicherheitsgefühl, ne? Wir hatten so eine Situation, gerade als wir vor dem Konsulat waren, sollten wir unsere Handys und alles abgeben. Und da war nochmal die Diskussion, macht das jeder? Gibt es ein heiliges Handy ab? Und da wurde gesagt, ja, hier wird gar nicht gestohlen, weil alles überwacht ist und die Leute würden sofort gefunden werden. Und da ist mir auch nochmal so bewusst geworden, klar, das hat einen Nachteil mit der Überwachung, einen großen Nachteil, aber es hat natürlich auch Vorteile. Da hatte ich noch nie so drüber nachgedacht. Aber in der normalen Zeit dort, muss ich sagen, ist es mir dann richtig gar nicht mehr bewusst gewesen. Auch auf der Straße habe ich das nicht mehr bemerkt. Also ich fand es auch am Anfang erschreckend und dann hat sich das so normalisiert für einen. Ich glaube, wenn man länger dort lebt, kriegt man es gar nicht mehr mit irgendwie.
Ja, das ging mir genauso. Also am Anfang ist man überrascht, ja, die Kameras und so. Dann kommt dieses ungewohnte Gefühl. Aber bereits nach zwei, drei Tagen ist das Normalität geworden. Und ähnlich wie es Sabine dargestellt hat, ich bin ja auch abends durch die Straßen gegangen und na, es war auch ein bisschen dunkler. Und ich hatte das Gefühl, auch vielleicht wegen dieser Kameras noch irgendwie auf der sicheren Seite zu sein. Ja, es wird ja alles gefilmt. Ja, also es hat tatsächlich zwei Seiten. Der andere ist ja, wir haben noch nicht drüber gesprochen, viele Straßen waren für mich total sauber und aufgeräumt, ja. Und man sieht natürlich auch Leute, die dann vielleicht doch nochmal ein Krümelchen aufheben. Aber es wird ja auch viel weniger hingeworfen. Vielleicht eben auch wegen einer Kameraüberwachung, dass man dann, dass eben nachvollzogen werden kann, woher kommt der Verursacher. Ja, und nun muss man abwägen, was ist einem das eine wert und was das andere, ja.
Weil für uns ja auch die Frage ist, wo entwickeln wir uns hin? Wie innovativ wollen wir sein? Wie wollen wir Digitalisierung nutzen? Ich würde jetzt ein bisschen das Thema wechseln, weg von den Kameras, weil eure Reise hatte ja auch so einen Schwerpunkt auf Green Tech, Nachhaltigkeit, Energietechnologien. Wie grün war denn euer Eindruck vor Ort? Immo, du sagtest gerade sehr sauber. Wie nachhaltig wirkte die Sachen, die ihr da gesehen habt?
Ich muss sagen, das Thema war zwar Green Tech und Nachhaltigkeit, aber ich glaube, bis auf an einer Universität, Immo, korrigiere mich, hat das erstmal nicht so die Hauptrolle gespielt. Das wurde zwar angesprochen, aber jetzt von diesen Treffen an den Universitäten und bei den Firmen war das, stand das gar nicht so im Vordergrund. Da war mehr so Technologietransfer und IP-Schutz und Gründertum so die Hauptaspekte. Aber im normalen Leben dort war schon viel Nachhaltigkeit zu sehen. Also was mich total geflasht hat von Anfang an, war die große Anzahl der E-Autos dort und wie normal das dort schon ist, wo hier noch ewig diskutiert wird, wie und was man fördert, hat man das dort ja auch mit einer Förderung hingekriegt über diese verbilligten Autokennzeichen und so weiter. Also das hat mich wirklich sehr beeindruckt und ich hatte auch von Shanghai noch aus dem Reden und aus Fernsehbeiträgen noch im Kopf, dass die Luft dort ganz schlecht ist und dass man da mit Maske und Pipapo, und das war ja überhaupt nicht mehr. Also da sieht man, was das gebracht hat. Und das fand ich sehr beeindruckend. Also im täglichen Leben mehr. Bei diesen Treffen hat das mit der Nachhaltigkeit, also aus meiner Sicht, oder ich habe es nicht so wahrgenommen, gar nicht so die Rolle gespielt bei der Reise.
Es war nicht so, dass wir immer begrüßt wurden mit, das ist jetzt unser Nachhaltigkeitsbeitrag, ja, oder das ist unser Green Tech. Ich glaube, wenn man aber Green Tech weiterfasst, waren die Aspekte für mich schon präsent. Ja. Wir haben ja zum einen uns mit Automobilindustrie beschäftigt, haben ein Unternehmen besucht, was dort Elektrofahrzeuge getestet hat, wo auch Batterietechnik eine Rolle spielt. Und das hat natürlich auch was mit Umwelt und Emissionsfreiheit, zumindest lokaler Emissionsfreiheit zu tun. Und wir waren ja auch in Bereichen, wo innovative Stadtplanung gezeigt wurde oder zum Teil umgesetzt wurde. Wir kommen vielleicht noch drauf auf Suzhou Industrial Park, aber auch andere Technologieparks, in denen wir waren. Da wurden ja bewusst moderne Gebäude aufgestellt mit Solar auf dem Dach, wurden Städtekonzepte präsentiert mit Wasserstoffanbindungen, um eben auch zu zeigen, ja, wie könnte eine nachhaltige Stadtplanung, eine nachhaltige Gesellschaft aussehen? Mit welchen Jobs, mit welchen Technologien? Und das muss man auch sagen, das haben wir nicht nur modellhaft gesehen, sondern am Beispiel Suzhou Industrial Park ist es ja tatsächlich umgesetzt worden und das in verblüffend kurzer Zeit.
Immo, du hast einen Blog über die Reise geschrieben und kommst bei diesem Industrial Park, da ist ja so eine Ausstellungshalle wohl dabei in Suzhou, da hattest du die Überschrift zwischen Show und Stolz, wirkt etwas Verschwenderisches und wärst sprachlos gewesen. Hast du deine Sprache wiedergefunden oder sagt man, wow, China ist so groß?
Ich denke, ich habe die Sprache zurückgefunden. Es ist ein riesengroßes Land. Wir haben einen ganz kleinen Bruchteil von China nur gesehen und sicherlich auch bestimmte Orte, ja, die für was stehen, die für Innovation stehen. Wir haben ja bewusst eine Reise zu solchen Gebieten gemacht. Aber dieser Suzhou Industrial Park und speziell das Museum, was diesen Park ja präsentiert, dieses Museum alleine war für mich nicht nachhaltig. Ja. Ich habe gedacht, wie kann man so viele Ressourcen in ein Museum stecken, ja? Ich hätte es noch verstanden, wenn dann da viele Leute gewesen wären oder wenn ich den Eindruck gehabt hätte, das ist jetzt ein Touristen-Hotspot. Aber wir kamen dort an, es war ein riesen Platz, ja, es war schon schwierig, das ganze Gebäude überhaupt aufs Foto zu bekommen. Dann war da eine Eingangshalle, wo ich den Eindruck hatte, ich stehe vor der nächsten Häuserfassade. Jeder Boden reflektierte, ja, also das war blitzblank sauber, wie ein Teller, ja. Und wir sind durch das Gebäude geführt worden, über mehrere Etagen. Wenn man sich dann umgedreht hat, dann hat man gesehen, dass zwei Räume hinter uns schon wieder geputzt wurde, ja, mit dem Staubtuch, das Geländer in den Ecken. Also hier wurde tatsächlich, ich könnte sagen, ein Image aufpoliert, ja. Und es war ja nicht auch auf, also klar, die großen Buchstaben waren auf Chinesisch, aber es war alles auch auf Englisch drunter. Also es war schon, glaube ich, auch dafür geschaffen, um ausländische Besucher zu beeindrucken. Und ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht zu 80% auch nur für solche Delegationen genutzt wird. Aber wer baut denn wirklich so ein Riesengebäude, wo auf drei Etagen mit Riesenräumen dann nur einzelne Sätze an der Wand prangern, ja? Oder eine Videodokumentation gezeigt wird, was eben, ich will das nicht schmälern, ja. Also was dort in wenigen Jahren geschaffen wurde, stadtplanerisch, und das umgesetzt wurde und das Konzept. Also das ist eine riesen Leistung, ja. Aber es war natürlich auch von der Präsentation her, deswegen war ich so im Blog so ein bisschen hin und her gerissen, ja. Das war wirklich Prunk und Glamour, und da ist eine Fassade gezeigt worden, die hätte es für mich gar nicht bedurft.
Genauso ging es mir auch. Also ich fand gerade diese Showrooms, da gab es ja noch mehrere dieser Art, die haben sich dann so ein bisschen wiederholt. Und was ich auch fremdlich fand, war, dass auch immer dieselben Typen, meistens junge Frauen, die so ein bisschen wie geklont aussahen, in so Kostümchen uns da durchgeführt haben. Und man konnte die ja auch nur begrenzt was fragen, weil die hatten so ihre einstudierten Texte auf Englisch. Und abseits von diesen Texten konnten sie dann nicht mehr so helfen. Also das fand ich befremdlich. Andererseits hatte ich mir dann überlegt, auch als ich wieder hier war, weil wir haben da auch gerade eine Ausstellung hier vorbereitet über unsere 130 Jahre Paton, und da haben wir Poster und so gemacht, also ganz altmodisch im Vergleich zu dem, was in China war. Also dort ist man da, ich sag mal, man repräsentiert das schon ein bisschen übertrieben, aber man ist auch sehr stolz drauf und hat die Mittel, das zu zeigen. Und hier sind, also gerade bei uns auch, wird das immer so ein bisschen, wie soll ich sagen, es wird schon gezeigt, aber man darf es auch nicht übertreiben, und es ist lieber so eine Bescheidenheit. Ich weiß nicht, ob die noch am Platz, ob die nicht vielleicht fehl am Platze ist. Vielleicht müssten wir unser Zeug auch mehr vorholen und ein bisschen toller präsentieren. Und das spielt ja auch zu den Themen rein. Als wir an den Universitäten waren, haben die bei den Präsentationen meistens gleich am Anfang ihre Patentzahlen gezeigt oder wo die in den Rankings stehen und wie stolz sie da drauf sind, ne? Und bei uns kommt das immer meistens so unter ferner Liefen vor, gerade die Schutzrechtszahlen. Also so ein bisschen zwiegespalten wieder. Einerseits fand ich es auch übertrieben, aber ich fand es auch gut, dass man das offensiv zeigt, das können wir alles. Also das fand ich schon beeindruckend auch. Interessanter fand ich dann die persönlichen Gespräche zum Beispiel mit den Gründern oder mit den Leuten, die dort wirklich gearbeitet haben. Also das fand ich dann schöner, persönlicher und nicht dieses Einstudierte.
Ja, in den persönlichen Gesprächen, du hattest es angesprochen mit den Gründern, da kamen die Leute natürlich authentischer rüber. Ja, da ging es dann um fachliche Dinge und um Schwierigkeiten, um was zu lösen, um Personal und um Büro und über, ja. Und das stand natürlich ein Stück weit im Kontrast zu diesen, ja, ich nenne es wieder Showpalästen. Und ich weiß, was du meinst, Sabine. Es war ja nicht nur der eine. Am Anfang habe ich ja noch gedacht, Mensch, na okay, jetzt hast du diesen einen gesehen. Und dann kam ein zweiter. Und dann kam irgendwie ein dritter. Und dann habe ich gedacht, Mensch, hat jetzt jede Universität oder jede Innovationsregion, die für was steht, das ist wie so aus dem Katalog. Ja, da gehört also offenbar dieser Palast dazu. Es war schon eine Inszenierung an verschiedenen Stationen. Ja, es war jetzt nicht nur zufällig eine, sondern da ist ein System dahinter, da ist eine Botschaft, die gesendet werden soll. Und das kenne ich so aus Thüringen und Deutschland nicht, ne? Da sind wir vielleicht immer noch mit unseren Bundesländern anders unterwegs als so eine zentral geführte Volksrepublik.
Was macht das mit euch? Erschlägt einen das und sagt man, gegen diese Größe können wir gar nichts machen. Wir dürfen froh sein, dass wir dabei sind. Ihr hattet auch im Blog geschrieben, als ihr bei der Generalkonsulat war, Kooperation ist unumgänglich und wir brauchen keine Angst haben, insbesondere in Bereichen, wo die uns technologisch weiter sind. Wie gehen wir damit um? Auch Patente, sind die uns völlig weggerannt oder sind wir einfach nur zu bescheiden oder deutsch zu kritisch?
Es ist beeindruckend, was wir gesehen haben, ja. Aber es ist jetzt nicht so, dass es einen jetzt niederschlägt und man sagt, man hat da überhaupt keine Chance, sondern man muss da differenziert schauen. Es gibt sicherlich einige Gebiete, und das sind mehr geworden, das muss man auch ehrlich sagen, wo China aufgeholt hat, vielleicht wo es sogar technologisch vorn liegt. Da hat auch die Corona-Zeit sicherlich Deutschland nicht gut getan. Ich glaube, da sind weniger Innovationen entstanden. Und in China hatte man den Eindruck, dass das dort nicht so gebremst hat. Und das ist, glaube ich, auch die Aussage. Ja, man braucht da keine Angst zu haben. Man muss für sich feststellen, wo liegen die eigenen Stärken? Man muss das vergleichen, wo liegen die Stärken auf chinesischer Seite, und muss dann gezielt schauen, wo lohnen sich auch Kooperationen, wo können wir lernen, wo können wir profitieren. Und das könnte der Green Tech-Bereich sein. Sabine, du hattest es angesprochen, der Smog war verschwunden in den Städten. Ja, wir haben nur noch Elektroroller gesehen. Ja, und da sind wir, was Elektromobilität angeht, eben in der praktischen Umsetzung ein Stück weit hinterher. Was die Batterietechnologie angeht, kann ich es nicht beurteilen. Ja, ich sehe nicht, was im Auto drin steckt. Aber ich glaube, das ist ein Bereich, wo man gut kooperieren kann, wo wir uns sicherlich auch nicht verstecken können. Wir haben ja mit der Umstellung unserer Energiewirtschaft auch früh begonnen und da gibt es viele Technologien in Deutschland. Man muss genau hinschauen und für sich ja eine Strategie entwickeln. Und da ist China aufgrund seiner Größe, aufgrund der kürzeren Innovationszyklen ein total spannender Partner, wo es sich lohnt hinzuschauen und wo es sich lohnt, zielgerichtet Kooperationen einzugehen.
Ich höre aus, sich nicht einschüchtern lassen. Auch diese sehr hohen Patentzahlen, die es ja gibt oder angemeldet sind, auch sich davon nicht einschüchtern zu lassen, sondern den Markt da zu beobachten und auf der anderen Seite zu sagen, nee, wir können selber da selbstbewusst bleiben und müssen uns nicht verstecken.
Genauso würde ich es auch sehen, auch diese beiden Aspekte wieder. Also mit den Patentzahlen, da habt ihr ja recht und das höre ich hier ganz oft in der Praxis, wenn wir Recherchen machen, dann kommt immer, oh, hier sind ja hunderttausende Treffer aus China und wieso ist das so? Und klar, die melden auf Masse auch an, das muss man eben wissen. Und trotzdem ist es so, dass wir ja unsere Gebiete haben, wo wir noch vorne sind. Und da sollten wir auch anmelden. Wir sollten in China anmelden. Da ist ja auch ein bisschen so, dass jetzt auch zunehmend Geschichten durchgesetzt werden können in China, was jahrelang ja ganz schwierig war, also dann Verletzungsverfahren. Aber natürlich sollten wir es auch anmelden in Europa, damit wir dann dort die chinesischen Produktpiraten abhalten können. Sonst geht es ja nicht, es geht ja nicht anders. Ne? Also das höre ich hier auch ganz oft. Naja, die Chinesen erschlagen uns mit allem. Dann machen wir jetzt gar nichts mehr mit Patenten. Das ist aber genau falsch. Also dass viele der Firmen, auch die wir dort besucht haben, haben das ja auch für sich so wahrgenommen, dass die ihre Sachen schützen, auch für China anmelden, das ganz genau beobachten, wer verletzt da vielleicht, wo lohnt es sich auch ein Verfahren anzustrengen. Und die Recherche, da muss man sich eben dann Tools suchen, mit denen man auch dieser Masse Herr wird. Also ich mache Recherchen auch zu Marken und die Anmeldezahlen der chinesischen Marken sind ja riesenhoch. Und trotzdem gibt es jetzt Tools, wo man die auch gut durchsuchen kann, wo man auch diese Schriftzeichen mit Ähnlichkeitssuche über die KI abarbeiten kann. Also da müssen wir einfach immer dranbleiben und uns dem stellen. Und wie Immo sagte, auch jedes Mal, das habe ich auch im Konsulat so mitgenommen, da wurde ja auch erklärt, kann man mit chinesischen Wissenschaftlern arbeiten und mit Studenten. Und da wurde auch nochmal für mich ganz klar gesagt, also vom Studentenbereich, also bis Bachelor-Master-Ebene kein Problem. Wenn man sich ein PhD oder ein Postdoc holt, sollte man schon überlegen, was könnte da abfließen oder wo binde ich diesen oder diese ein in meine Projekte. Also wieder so eine Einzelfallentscheidung. Man kann nicht sagen, schwarz oder weiß.
Ja, wo du es ansprichst, Sabine, bei den Firmen, die wir besucht haben, dort war ja auffällig, dass viele leitende Chinesen, die uns die Firma gezeigt haben, in Deutschland promoviert haben. Und aus dieser Promotion heraus auch so eine Niederlassung eines deutschen Unternehmens in China vielleicht auch erst möglich wurde. Ja, die chinesischen Promovierenden aus Deutschland, die haben natürlich ein Gefühl dafür entwickelt, zum einen für kulturelle Unterschiede, aber ganz deutlich eben auch, was sind die Qualitätsanforderungen, die man als deutsches Unternehmen für bestimmte Produkte im Zuliefererbereich benötigt, welche Normen spielen da eine Rolle. Und das ist natürlich auch für ein deutsches Unternehmen dann perfekt, wenn ich dann jemanden habe, der Deutsch spricht, der Chinesisch spricht, der die eigenen Qualitätsanforderungen kennt und in China, in einer Niederlassung eines deutschen Unternehmens in China nun Produkte für den Weltmarkt herstellen kann. Ja, und wenn wir das nicht gehabt hätten, glaube ich, wäre es für viele Unternehmen auch viel schwieriger, in China Fuß zu fassen. Das war mein Eindruck.
Es gibt von chinesischen Online-Plattformen Job-Umfragen jedes Jahr über die chinesischen Studierenden, die aus dem Ausland zurückgekommen sind. Und eine Frage ist, was hat ihnen der Auslandsaufenthalt gebracht? Und da antworten über 80% Sprachkenntnisse, dann aber unabhängiges Denken sagen 66%, Ausdruck und Kommunikation 54% und jetzt Innovation und Vorstellungsvermögen sagen immer noch 44%. Ich finde das so eine ganz spannende Statistik. Du hast es gerade gebunden an, das erleichtert uns den Markteinstieg, aber auch zu sagen, was lernt die chinesische Seite, dass dieser Austausch gleich für alle zum Vorteil ist. Oder ist es im nächsten Schritt viel, viel mehr Deutsche nach China schicken, die da studieren und das chinesische System kennenlernen?
Wir haben ja beide Seiten gesehen, ne? Wir waren bei einem Unternehmen aus der RWTH Aachen heraus, wo ein promovierter deutscher Ingenieur, der Geschäftsführer dort vor Ort ist. Und der spricht fließend Chinesisch, ja, und hat also seine Erfahrungen in China gesammelt. Und ja, hat eine Firma dort, er bringt Ingenieursdienstleistungen für chinesische Unternehmen, auch für deutsche Unternehmen. Also das ist dieser Fall, ja, wo es sich also lohnt, als deutscher Student mal nach China zu schauen. Und wir waren, wenn wir an Trumpf denken, da war es dann eben der chinesische Werkleiter, der in Deutschland studiert oder promoviert hat und von daher diese Rolle gut übernehmen konnte. Ich glaube, wichtig ist, das ist mir auch nochmal bewusst geworden, diese Kooperationen, die funktionieren nicht von heute auf morgen. Also diese persönliche Beziehung, dieser Vertrauensaufbau zwischen Menschen über mehrere Jahre hinweg, ja, was ja eine Promotion auch üblicherweise dauert, das ist wichtig, ja. Wenn dieses Vertrauen und die Langfristigkeit gegeben ist, dann sind eben die Partner auf beiden Seiten eher bereit, eine Investition zu tätigen und zu sagen, okay, wir kennen dich jetzt so lange, wir haben das Vertrauen, das klappt gut. Das kann man nicht einfach mit unbekannten Leuten machen, ja. Das braucht wirklich Zeit.
Das ist für mich fast schon das Abschlusswort. Es braucht Zeit, es braucht Vertrauen und es braucht den Austausch. Und vor 20 Jahren hatte schon mal jemand geschrieben, es wird sich dahin entwickeln, dass China der Industriestandort ist, die Produktion hat, innovativ ist und wir hier auf dem alten Kontinent Europa sozusagen nur noch Tourismusbude sind. Man kommt hierher, es ist landschaftswertvoll, es ist grün, die Luft ist gut. Frage, wir diese Angst oder können wir sagen, nee, das wird nicht passieren oder was müssen wir machen, dass es nicht passiert?
Also nach der Reise muss ich sagen, hätte ich die Angst, wenn das hier so weitergeht wie bisher, also wenn alles so lange dauert. Also was mich dort beeindruckt hat, war auch die Schnelligkeit, mit der Sachen umgesetzt werden. Und da habe ich dann immer so gedacht, wie lange würde das bei uns dauern, zum Beispiel eine Firmengründung und all sowas. Und wenn wir da so weitermachen, hätte ich schon Angst, dass die uns mit ihrer Masse und mit ihrer Schnelligkeit da wirklich erschlagen dann irgendwann und dann wirklich eine Gefahr ist, dass wir ein bisschen weg vom Fenster sind oder ganz weg vom Fenster sind. Also das hatte ich vorher nicht, dann hört man es immer in den Medien, aber wenn man das dort mal sieht, wie gebaut wird, Immo hat ja in dem Blog dann auch nochmal diese Bilder von den Brücken, die dort in Masse aus Beton da schnell hinbauen und alles und wie lange es hier dauert, solche Projekte. Und da habe ich dann immer gedacht, oh Mann, oh, da müssen wir irgendwie schneller werden, um da mitzuhalten und aber ich würde es nicht ganz schwarz sehen, weil ich glaube, dass da Deutschland oder ich würde es auch auf ganz Europa beziehen, da schon auch eine Kraft hat. Dieser Kraft muss man sich mehr bewusst werden. Das hatten wir jetzt auch in unserer Ausstellung, wo viele Leute kamen und gesagt haben, Mann, ich wusste gar nicht, dass so viele Sachen hier aus Thüringen kommen, Erfindungen und so weiter, ne? Weil das nicht in den Köpfen ist und die Leute sind gar nicht so stolz drauf, selbst die Erfinder sind nicht so stolz drauf. Also da müssen wir wieder mehr, weiß ich nicht, Selbstbewusstsein kriegen und da unsere Kraft draus schöpfen, um uns dagegen zu stemmen.
Also wir müssen unbedingt unsere Hausaufgaben machen und müssen am Ball bleiben, wenn wir da in Zukunft als Partner weltweit eine große Rolle spielen wollen. Und die Gefahr, Linus, die du vielleicht ein bisschen provokant beschrieben hast, dass wir nur noch das Tourismusgebiet werden in Zukunft, die Gefahr besteht, wenn wir eben unsere Hausaufgaben nicht machen. Und das ist in China, als wir dort waren, auch nochmal deutlich gemacht worden. Wenn man die Produktionsfaktoren sieht und die Kosten, ja, was kostet es, ein Produkt in China herzustellen, dann haben wir ein riesengroßes Ungleichgewicht. Und das spricht eben viel für den Produktionsstandort China im Vergleich zum Produktionsstandort Deutschland. Und das einleuchtendste Beispiel sind ja die Energiekosten. Uns ist gesagt worden, dass man für 5 Euro seinen Tank vom Elektroauto in China vollladen kann, um dann 500 Kilometer fahren zu können. Dass Energiekosten gerade auch für deutsche produzierende Unternehmen einer der Hauptfaktoren sind, warum sie sich nach anderen Orten umschauen und die Produktion verlagern. Und dann können wir sagen, na, es ist nur die Produktion, aber die Entwicklung bleibt vielleicht noch bei uns. Und auch da sind wir ja nun eines Besseren belehrt worden, dass gesagt wurde, die Innovationszyklen sind so schnell in China. Wir machen jetzt auch die Entwicklung in China für China, ja, und vielleicht auch für andere Regionen. Und da spielen dann wieder die Größenverhältnisse eine Rolle. Ja, da ist so ein deutscher Markt mit spezifischen Anforderungen ja vielleicht total klein und uninteressant im Vergleich zu Gebieten in China, in Indien, in Südamerika, wo ja auch viele Menschen leben, die in Zukunft Elektroautos fahren wollen und konkrete eigene Vorstellungen und Anforderungen haben, wie so ein Auto aussehen soll und welche Features und Eigenschaften das haben soll.
Von daher danke, dass ihr beide die Möglichkeit genutzt habt und gesagt habt, wir fahren dahin, wir gucken uns das an, wir setzen uns auseinander und fangen an, mal die ersten Aufgaben im Hausaufgabenheft zu erledigen. Viel Erfolg, alles Gute und danke.
Danke, Linus, auch an dich und an Sabine.
Danke.
Darum China, der China-Podcast aus Thüringen. Gefördert durch das Bundesministerium für Forschung, Raumfahrt und Technologie.